Wie finde ich meine Berufung? Über 1,6 Millionen Einträge bei Google. Ich habe mal 4 rausgegriffen. 7 Tipps, wie Sie sicher Ihre Berufung finden. Wie finde ich meine Berufung? 32 Testfragen. 10 Schritte, um seine Bestimmung zu finden. Und jetzt kommt der Knaller, wie man seine Lebensaufgabe in 30 Minuten finden kann. Da macht Google gewaltige Versprechen. Berufung. Ein Thema, das jeden irgendwann einmal sicherlich beschäftigt. Auch dich? Sehnst du dich nicht auch danach, deine Berufung zu finden? Endlich mal dich so zu entfalten, dass dein Leben wirklich Sinn macht? Endlich an dem Platz zu sein, wo Gott dich haben will? Was ist deine Berufung? Ich will mich nun hinter Google nicht verstecken, deswegen mache ich jetzt eine gewaltige These. Wenn du heute diesen Raum verlassen wirst, dann weißt du, was deine Berufung ist. Wie finde ich meine Berufung? Wir haben die beiden Texte in der ersten Lesung schon gehört. Ich will sie trotzdem noch einmal vorlesen. Matthäus 4, 18 bis 20. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder. Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und Johannes 1, 40 bis 42. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Heute ist Beginn der neunteiligen Predigtreihe über Petrus mit dem Thema In der Schule des Meisters oder Ich will wachsen. In Petrus wird sicher jeder von uns sich wiederfinden. Jeder, der Petrus kennenlernt, wird feststellen, dass er so ist wie jeder von uns. Ein Mensch wie du und ich. Er hat all die Fehler und Schwächen, die wir so gerne los sein möchten. Es kann deshalb für einige sehr unangenehm werden, wenn sie sich näher mit dem Leben des Petrus beschäftigen. Doch gibt es nichts Aufregenderes, als mitzuerleben, wie Gott handelt. 2 Dinge fallen bei der ersten Begegnung des Petrus mit Jesus auf. Als Jesus Petrus anschaute, sah er zuerst den alten, unerlösten Menschen. Und Jesus rief Petrus auch bei seinem alten Namen, Simon. Simon Petrus hatte einen interessanten Charakter. Er war ein aggressiver, angeberischer und impulsiver Mann. sehen wir uns ihn an, als sein Bruder ihn zu Jesus bringt. Wahrscheinlich ging er dem Herrn ziemlich selbstbewusst entgegen. Wer in aller Welt kann dieser Mann sein, dem ich meinen Bruder unbedingt vorstellen will? Der Herr Jesus sah ihn an. Er wusste alles, was Petrus dachte. Es muss für Simon ernüchternd gewesen sein, als Jesus ihm so schnell und direkt sagte, wer er war. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. All das, was die Person ausmachte, sein Charakter, seine Qualitäten, seine Fähigkeiten, wird von Jesus unbeachtet gelassen. Mit der Feststellung, du bist Simon, der Sohn des Johannes, sagt Jesus über Petrus wahrscheinlich viel mehr aus, als man oberflächlich vermutet. Er sagt, Simon, ich kenne dich durch und durch. Jetzt bist du noch nicht bereit, Buße zu tun. Du lebst ein Leben ohne Gott. Aber es wird der Tag kommen, an dem du demütig sein wirst. Du wirst lernen müssen, dich so zu sehen, wie ich dich sehe. Und ich werde deinen Namen ändern in Petrus, der Fels, weil du in meinem Plan eine entscheidende Rolle spielst. In jedem Gläubigen steckt viel von Simon. Wir alle sind der Meister der Verstellkunst. Und mit der Zeit merken wir es gar nicht mehr. Wir brauchen die Schule des Meisters, unseres Meisters. Petrus kannte, wie tausende von uns, nicht das Geheimnis eines glücklichen, erfüllten Lebens. Doch durch sein selbstbewusstes Auftreten konnte er vieles überspielen. Wenn wir den Weg des Petrus weiterverfolgen, werden wir entdecken, dass er in vielen Dingen der eindrucksvollste, der auffälligste unter der Jüngerschar Jesu war. Und doch, oder gerade deshalb, war er derjenige, der am härtesten in die Schule genommen wurde. So, du bist Simon, der Sohn des Johannes, sagte Jesus. Er wusste alle Einzelheiten aus dem Leben des Petrus, kannte alle seine Gedanken. Doch mit dieser Feststellung, mit dieser Beschreibung des natürlichen Menschen ist Jesus noch nicht am Ende. Es kommt der zweite Punkt dazu, indem er sagte, du wirst Petrus der Fels genannt werden. Jesus konnte Petrus ansehen und ihm sagen, Simon, hör zu. Ich kenne alle dunklen Punkte in deinem Leben, jeden einzelnen. Wenn ich sie bloßlegen würde und die Leute dich so sehen könnten, würdest du vor Furcht und Demütigung davonlaufen. Aber Simon, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, werde ich mich um dich bemühen. Ich werde dich erlösen. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich so sehr formen, dass dein Charakter und dein Leben sich total verändern. Du wirst so verändert werden, Simon, dass wir deinen Namen ändern müssen. Du wirst Petrus genannt werden, weil du ein Felsen sein wirst, um anderen Leuten zu helfen. Gegen die Macht Christi, die hinter diesem Versprechen stand, konnte Petrus nicht an. Es geschah einfach. Jesus verspricht und es geschieht. Und wenn es bei Simon geschah, dann kann es bei jedem, der offen ist für Christus, auch geschehen. Ich will wachsen. Ist das wirklich dein Wunsch? Willst du wachsen in der Schule des Meisters? Simon hat all die Schwächen, all Sünden, mit denen du und ich zu kämpfen haben. Aber weil Jesus Christus mit Simon unterwegs war, wurde aus ihm der große Apostel. Als Jesus den Namen Simon änderte, blickte er dabei einige Jahre in die Zukunft. Petrus war in diesem Augenblick noch weit entfernt, ein Fels zu sein. Aber Jesus wusste, dass eine Zeit kommen würde, in der Petrus und eine Handvoll anderer durch ihren Glauben und ihre Macht diese Welt verändern würden. Wer bereit ist, sich ändern zu lassen, den kann Gott gebrauchen und erstaunliche Dinge durch ihn tun. Willst du in die Schule des Meisters gehen? Willst du wachsen? Jeder von uns trägt viel überflüssiges Gepäck mit sich herum. Und das muss zuerst verschwinden. Jesus Christus sieht Simon an und sagt: Simon, du bist der Sohn des Johannes. Damit sagt Jesus sehr viel, nämlich: Simon, ich kenne dich. Das Leben des Petrus zeigt uns, wie Gott ihn geformt hat, wie er ihn von einer geistlichen Unmündigkeit zu geistlicher Mündigkeit führt. Bei seinem ersten Zusammentreffen mit Jesus ist Petrus ein geistliches Baby. Aber im Verlauf der Geschichte sehen wir ihn heranwachsen im Glauben. Und schließlich ist ein vom Heiligen Geist geleiteter Apostel in ihm zu finden. Petrus stolperte und fiel oft auf seinem Weg, genau wie wir als heranwachsende Christen es tun werden. Aber durch Gottes Gnade konnte er sich immer wieder aufrichten und gelangte so zur vollen Reife in der Nachfolge. Wie finde ich meine Berufung? Ein erster Punkt: Jesus beruft dich und mich zur Gemeinschaft mit Gott. Andreas und Petrus waren ganz normale Menschen. Sie gingen ihrem alltäglichen Beruf nach. Sie waren Fischer. Tag ein, Tag aus, alles bereit machen und mit dem Boot auf den See Genezareth raus, Fische fangen, an Land holen, wieder raus und dann noch die Netze flicken. Sie sind nun wieder einmal beim Fischen. Da taucht Jesus auf. Jesus geht an dem See von Galiläa, an dem See Genezareth entlang, und da sieht er sie. Vers 19 lesen wir: und er spricht zu ihnen: folgt mir nach. Jesus beruft diese Fischer zu sich. Er bietet ihnen Gemeinschaft, eine Beziehung an mit sich selbst, dem Sohn Gottes, und somit mit Gott selbst. Du denkst jetzt vielleicht: ach ja, eine ganz nette Geschichte. Jesus ruft Fischer zu sich, aber weißt du, das ist eine weltbewegende und alles verändernde Einladung von Jesus. Diese Einladung ändert alles. Der lebendige Gott lädt durch Jesus zu sich ein. Das sollte uns aus den Socken hauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was für eine gewaltige Berufung. Aber warum tut Jesus das? Weil Jesus weiß, dass den Fischern genau das fehlt. Und das wird klar, wenn wir den Zusammenhang, also Vers 17, mitlesen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus ist gekommen, um Menschen in sein Reich zu berufen. Das heißt, zurück zu sich, zurück in die Beziehung zu Gott. In der Beziehung mit Gott zu leben, das ist die Berufung, jedes einzelnen Menschen. Es ist auch deine Berufung. Seit dem Anfang ist jeder Mensch auf der Suche. Das war bei Petrus so und ist auch heutzutage bei uns so. Die Frage nach der Berufung betrifft jeden Menschen. Wenn wir unsere heutige Gesellschaft betrachten, dann ist diese Sehnsucht nach der fehlenden Beziehung zu Gott ganz stark bemerkbar. Denn es wird überall nach der eigenen Berufung gesucht. 1,6 Millionen Einträge bei Google. Was soll ich tun auf dieser Welt? Ich möchte etwas tun, was meinem Leben Sinn gibt. Dafür strenge ich mich voll an, in der Familie, bei der Arbeit, bei meinem Hobby. Aber irgendwie fehlt noch etwas. Geht es dir auch manchmal so? Junge Menschen machen nach der ersten Ausbildung bald die zweite. Ein Familienvater fragt sich mit 40, ob er wirklich am richtigen Ort ist, beziehungsweise was ihm noch fehlt. Eine Mutter fühlt sich zu Hause unterfordert, weil sie ihre Gaben nur bedingt einsetzen kann. Ein älterer Herr fragt sich mit 80, ob sein Leben wirklich einen Sinn hatte. Was fehlt denn noch? Die Beziehung zu Gott. Bei der Berufung geht es in erster Linie nicht darum, etwas zu tun, sondern in der Beziehung mit Gott zu sein. Bei der Berufung geht es in erster Linie um die Beziehung zu Gott. Einfach zu Gott gehören. Du bist wertvoll, weil er dich als wertvoll erachtet hat. Nicht, weil du eine besondere Leistung erbringst. Jesus ruft zurück in diese Beziehung zu Gott, zu sich. Folgt mir nach. Ey, das ist eine Einladung. Jesus ruft heute Morgen auch dich, folge mir nach. Du bist nicht zu einem Leben berufen, wo du dich auf der Suche nach deiner Berufung abmühst, sondern zu einem Leben in der Beziehung mit dem lebendigen Gott. Das ist deine Berufung. Vielleicht wird dir heute zum ersten Mal bewusst, dass dir genau diese Beziehung fehlt. Dann macht Jesus dir das Angebot. Er hat am Kreuz mit seinem Leben für deine Sünde bezahlt. Für das du deine Berufung überall gesucht hast, nur nicht bei Gott. Er hat für dich bezahlt und ruft dich zu sich. Er steht mit offenen Armen da und spricht, komm zurück zu mir. Egal, was du gemacht hast, es gibt nichts, dass du für Gott zu schlimm wärst. Du darfst kommen. Wenn du zurück in diese Beziehung mit Jesus findest, dann erlebst du Gewaltiges. Gott vergibt dir wirklich alles. Wie, alles? Jo, alles. Du hast Frieden in deinem Leben gefunden. Du bist wirklich frei, gerade davon, deinem Leben selber einen Sinn geben zu müssen und ständig nach Anerkennung zu suchen. Ein Gedanke noch für uns, die schon länger Jesus kennen. Wie frei sind wir wirklich? Erlebst du diese tiefe Beziehung mit Jesus, die so frei macht? Erlebst du eine solche Beziehung zu Jesus, wo du tiefe innere Freude hast? Jesus sehnt sich nach dir. Sehnst du dich auch immer noch nach ihm? Die Sehnsucht, einfach mal wieder nur er und ich, Zeit zu zweit, ihm begegnen. Gott ruft auch dich zurück zu sich. Möchtest du zu ihm zurück? Wenn du das möchtest, geh doch nach dem Gottesdienst auf jemanden zu, der dir dabei hilft, der mit dir betet und es mit dir festmacht. Gemeinschaft mit Jesus ist deine Berufung. Wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, sind wir auch berufen, Jesus nachzufolgen. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Jesus beruft dich und mich zur Nachfolge. In unserem Text heißt es, Vers 19, und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, Menschen für Jesus gewinnen. Dann heißt es weiter, da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Die Gemeinschaft mit Jesus verändert uns. Und das zeigt sich in unserem Leben. Wenn das in meinem Leben nicht sichtbar wird, dann fehlt noch etwas. Dann folge ich, wenn ich ehrlich bin, Jesus eigentlich doch nicht. Nachfolge bedeutet, dass mein Denken, Wollen, Fühlen und Handeln auch praktisch immer mehr so aussieht, wie sich das Jesus wünscht. Einen Aspekt dieser Nachfolge wollen wir genauer anschauen. In unserem Predigttext heißt es, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus hat Andreas und Petrus berufen, ihm nachzufolgen. In unserem Vers Menschenfischer zu sein. Sie wussten ganz genau, was er damit meint. Das war ein Bild aus ihrem Alltag, aus ihrem Beruf. Wurfnetze vom Boot oder vom Land auswerfen und Fische bzw. Menschen fischen. Das heißt, Menschen für Jesus gewinnen. Wir alle sind zur Nachfolge berufen. Das heißt aber auch, dass Jesus uns alle zu Menschenfischern machen will. Es ist ein Auftrag an uns alle und von uns alle. Wir sind alle Missionare an dem Ort, wo wir uns bewegen. Ob das hier in der Gemeinde ist, ob das hier in der Umgebung ist, in unserer Nachbarschaft, in unserem Beruf, an der Arbeitsstelle. Wir sind Missionare an jedem Ort, wo wir uns bewegen. Aber das ist nur eine von vielen Aufgaben, zu denen Gott jeden von uns beruft. Wir sind zum Beispiel auch aufgefordert, einander zu vergeben. Nicht übel und auch nichts Falsches über andere zu sprechen. Und vieles mehr. Ein Leben mit Jesus ist da sehr konkret. Ich stelle uns nun zwei Fragen. Und diese Fragen findet ihr auch auf dem Beipackzettel. Dieser Beipackzettel, den habe ich heute mal gemacht, besteht aus einer Seite 1 und 2. Seite 1 gibt das wieder, was in der Predigt gesagt wird. Und Seite 2 ist dann zu Hause zum Nachdenken. Noch einmal über diese Frage. So, es finden sich auf dem Beipackzettel zwei Fragen. Und jeder von euch kann selber darauf eine Antwort geben. Bitte sei ehrlich. Jesus kennt dein Herz so oder so. Die erste Frage. Bist du bereit, Jesus ganz nachzufolgen? So zu leben, wie es Gott durch sein Wort von dir verlangt? Zweite Frage, bist du bereit, alles stehen und liegen zu lassen und an den Ort zu gehen, wo Jesus dich haben möchte? Ich gebe euch jetzt mal eine Minute Zeit, in der Stille einfach über diese beiden Fragen nachzudenken. Jesus verlangt von jedem, der ihm nachfolgen will, dass er ganz dazu bereit ist, ihm komplett, ganz nachzufolgen und alles aufzugeben, wie damals die Jünger. Er schenkt uns alles, aber es kostet mich auch alles. Jesus ruft uns und uns ganz auf ihn einzulassen. Vielleicht ringst du innerlich damit, ein Ja zu geben. Dann nimm diese Frage mit in diese Woche. Was hindert dich, ihm ganz nachzufolgen? Besprich es mit Jesus. Er will dich verändern. Wir sind alle berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind alle berufen zur Nachfolge von Jesus. Aber jeder einzelne von uns ist auch zu speziellen, individuellen Aufgaben berufen. Deswegen der dritte Punkt. Jesus beruft dich und mich zu speziellen, individuellen Aufgaben. Dieselben zwei, Andreas und Petrus, plus 10 weitere seiner Jünger, macht Jesus später zu seinen Aposteln. Wir lesen auszugsweise aus Matthäus 10. Da heißt es, da rief er, nämlich Jesus, seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese, der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Dann heißt es weiter, ein bisschen weiter, diese 12 sandte Jesus aus. Jesus rief sie also grundsätzlich zu sich und in seine Nachfolge. Und später gibt er ihnen dann einen ganz individuellen Auftrag, nämlich seine 12 Apostel zu sein. Niemand anders bekam diese Aufgabe. Dazu hat Jesus sie auserwählt, ausgewählt und berufen. So gibt Gott, sprich Jesus, jedem einzelnen Menschen individuelle Aufgaben. Und wenn wir heutzutage von Berufung reden, dann meinen wir meistens diesen dritten und letzten Punkt. Ich will ja schließlich auch wissen, was meine ganz konkrete Aufgabe oder Aufgaben auf dieser Welt sind. Das Entscheidende dabei ist, dass wir zuerst alles dran setzen, unsere beiden grundlegenden Berufungen zu leben. In der Gemeinschaft mit Jesus sein und ihm ganz praktisch nachfolgen. Egal, welchen Beruf du ausübst, egal, wo du in der Gemeinde mitarbeitest. Gemeinschaft mit Jesus und Nachfolge. Wenn wir das nicht tun, dann ist es zwar nett zu wissen, was meine Aufgaben sind, aber dann fehlt das Wichtigste. Es ist so wichtig, die grundlegenden Berufungen zu haben. Zurück in die Gemeinschaft mit Jesus und ihm nachfolgen. Aber trotzdem wollen wir nun auch noch unseren dritten Berufung nachgehen, berufen zu speziellen, individuellen Aufgaben. Vielleicht fragst du dich schon lange, was du in deinem Leben Konkretes tun sollst. Aber Gott gibt dir keine Antwort. Am liebsten hättest du eine Vision, einen Traum, vielleicht auch einen brennenden Dornbusch, wie bei Mose. Gott soll doch mal einfach sagen, was du tun sollst. Das Problem dabei ist, dass wir außergewöhnliche Geschichten aus der Bibel nehmen und sie zum Standard machen. Gott müsste doch mit uns, genauso wie mit Mose, über so einen brennenden Dornbusch sprechen. Interessant ist, dass Mose gar nicht danach suchte. Er wehrte sich ja sogar dagegen, weil es ihm zu schwer war. Wir übersehen oft, dass es in der Bibel auch nur Einzelne waren, die wirklich so krass berufen wurden, wie ein Mose. Wenn ich aber in der Gemeinschaft und Nachfolge von Jesus lebe, dann brauche ich nicht unbedingt so eine außergewöhnliche Berufung. Wenn Gott aber doch so krass reden will, dann wird er es auch ganz gewiss tun. Die Wege des Herrn sind unausforschlich. Er redet mit jedem anders. Er zeigt jedem seine Aufgabe. Da bin ich fest von überzeugt. Vielleicht machen wir es manchmal auch nur so kompliziert. Sollten vielleicht ein bisschen einfacher denken. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel die Wahl für neue Älteste betrachten, sind da Kriterien, Charakterzüge, aber auch Fähigkeiten aufgelistet. Da geht es nicht ganz so spektakulär zu wie bei Mose. Wir wollen noch herausfinden, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, die individuellen Aufgaben kurzfristig, langfristig zu erkennen und uns berufen zu lassen. Egal, ob innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Und hier habe ich ein Modell gefunden von Timothy Keller. Das möchte ich mal kurz erklären, weil ich glaube, es könnte uns eine große Hilfe sein. Es braucht folgende drei Elemente. Es braucht die Fähigkeit, die Aufgabe zu tun. Die nötigen Gaben und dann auch Erfahrung beim Einsetzen der Gaben. Du kannst zum Beispiel einen Gabentest machen. Es ist wichtig aber, dass man nicht nur auf sich selber schaut, sondern dass man den Kontakt zu anderen sucht und sagt, sag mal, ich meine, ich hätte da eine Begabung. Wie siehst du das? Dass man also in Zwiesprache mit jemand tritt und fragt, wo siehst du meine Gaben? Es braucht zweitens aber auch den Drang zur Aufgabe. Man muss die Aufgabe tun wollen. Es braucht ein Bewusstsein für die Not, die es gibt, und den Wunsch, dieser Not zu begegnen. Was zerreißt dir innerlich dein Herz, wenn du es siehst? Zum Drang gehören aber auch reife Motive, damit es zum Beispiel nicht aus dem Grund der eigenen Anerkennung geschieht. Und dann braucht es drittens auch die Gelegenheit zur Aufgabe. Es braucht irgendwie eine offene Tür. Zum Beispiel eine freie Stelle. Denn sonst geht da nichts. Es gibt also wirklich Bedarf, das zu tun. Auch andere Menschen, die dasselbe Anliegen haben. Also es braucht alle drei Elemente. Drang, Fähigkeiten und Gelegenheiten. Zwei Beispiele dazu, um das vielleicht zu verstehen. Es kann sein, dass zum Beispiel eine Schülerin zuerst einfach den Wunsch verspürt, der Not von benachteiligten Personen zu begegnen, wie Jesus dies auch tat. Dazu gesellt sich Ende der Oberstufe die Gelegenheit, dass sie ein Praktikum in einem betreuten Wohnen für Behinderte machen kann. Und schließlich kann sie ihre Begabungen entwickeln und dazu notwendige Fähigkeiten erlernen. Beispiel 2. Es kann aber zum Beispiel in der Gemeinde auch sein, dass ich plötzlich aushilfsweise als Leiter im Jungschar einspringen muss, weil sonst niemand da ist. Es bietet sich eine Gelegenheit, obwohl ich gar nicht danach gesucht habe. Learning by doing, ich entwickle Fähigkeiten, indem ich die Jungschar-Gruppe leite und schließlich merke ich, dass in mir der Wunsch wächst, Gott und den Teenagern zu dienen. Hinter allem verbirgt sich letztendlich der Wunsch, will ich meinem Herrn dienen? Jeder hat Gaben gekriegt. Und es geht darum, diese Gaben in der Gemeinde, in der Bibelgemeinde einzubringen. Oder will ich nur konsumieren? Wenn ich wachsen will, dann muss ich mitarbeiten. Dann muss ich schauen, dass ich meine Gaben, meine Begabungen in die Gemeinde einbringe. Das ist eine spannende Geschichte, das wirklich zu entdecken. Also diese drei Dinge, Drang, Fähigkeit und Gelegenheit. Du bist von Gott berufen zur Gemeinschaft, berufen zur Nachfolge und berufen zu speziellen individuellen Aufgaben. Ich möchte schließen mit einer Sache, die mir unheimlich gut getan habe, als ich darauf gestoßen bin. Und zwar diese Aussage, Jesus blickte ihn an. An zwei Stellen in den Evangelien lesen wir davon, dass der Herr Jesus Petrus anblickte. Einmal, das haben wir eben gehört, als Jesus zum ersten Mal Petrus begegnete. Das zweite Mal, nachdem Petrus seinen Meister dreimal verleugnet hatte. An beiden Stellen benutzt der Heilige Geist im Grundtext dasselbe griechische Wort. Obwohl beide Situationen nicht unterschiedlicher sein könnten, in beiden Fällen war es ein Blick voller Liebe, mit dem der Heiland seinen Jünger anblickte. Ja, die Liebe des Herrn zu seinem Jünger hatte sich in der ganzen Zeit nicht verändert. Der erste Blick, und er führte ihn zu Jesus, der Andreas. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Jonas, du wirst Kephas heißen. Was für ein Blick mag das gewesen sein? Ein Blick, der nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere von Petrus durchforschte. Ein Blick, der in sein Herz, in sein Gewissen drang und ihn mit Seilen der Liebe zum Heiland zog. Der Herr sah in diesem Moment sein ganzes Herz und überschaute sein ganzes Leben. Nichts war vor ihm verborgen. Er kannte seine Vergangenheit, seine Zukunft. Er sah, was Petrus in sich selbst war, aber auch, was er aus ihm machen würde. Das war zweifellos der Augenblick, wo Petrus ihn im Glauben vielleicht als seinen persönlichen Herrn angenommen hat und zu einem lebendigen Stein wurde. Kennst du auch in deinem Leben diesen erforschenden Blick des Herrn? Und dann der letzte Blick. Lukas 22, Vers 61. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Während der Herr im Haus des hohen Priesters verhört wurde, war Petrus draußen im Hof. Dort verleugnete er seinen Herrn dreimal und während er noch redete, krähte der Hahn. Verstohlen mag Petrus in diesem Moment einen Blick zu seinem Herrn geworfen haben. Und genau in diesem Augenblick wandte sich der Heiland um und blickte seinen gestrauchelten Jünger an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Für einen ganz kurzen Augenblick begegneten sich ihre Blicke zum letzten Mal vor dem Kreuzestod des Herrn, um sich dann sofort wieder zu trennen. Nur ein kurzer Blick des Herrn. Aber was für eine Fülle mag in diesem Blick gelegen haben? Worte können ihn nicht gebührend beschreiben. Gewiss, es war ein Blick voller Liebe, aber auch ein Blick, der von Traurigkeit erfüllt war. Ein Blick, der das Herz und Gewissen von Petrus traf und ihn zur Buße und Umkehr führte. Den Blick hat Petrus nie vergessen. Kennst du auch diesen wiederherstellenden Blick des Herrn? Amen.